Ja, ich wollte ursprünglich mit dem fünfteiligen Dienst weitermachen, habe aber dann empfunden, dass Gott irgendwie einen Zwischenstopp macht und ich werde heute dem Psalm 121 auslegen. Und der Psalm 121, der hat eine bestimmte Bewandtnis. Ich war in der vergangenen Woche mehrmals im Krankenhaus, habe Geschwister besucht, die krank waren. Und irgendwie habe ich empfunden vom Impuls, vom Innerlichen, ich soll Ihnen den Psalm 121 vorlesen. Und ich habe gemerkt gehabt, was der für Kraft hat. Also so richtig, ich sage es nachher auch noch, bestimmte Verse, die ich vorgelesen habe, da habe ich gemerkt, wow, da ist Gott jetzt sehr stark da und die atmen auf und können neu Glauben und Zuversicht schöpfen. Und von daher glaube ich, das Wort Gottes ist wirklich eine ganz große Hilfe für uns, die Hilfe, die Grundlage, dass wir auch Stärkung erleben, dass wir Orientierung erleben und dass wir aber auch dass das Wort Glauben freisetzt in die Beziehung zu ihm und in dem, was er mit uns vorhat. Ich möchte uns den Psalm zeigen, beziehungsweise der Wolle wird das starten. Das ist jetzt der Psalm 121. Könnt ihr mal anschauen. Einfach auch schön. Du kannst schon die PowerPoint starten, weil da werden wir einfach an der PowerPoint heute nur die Bibelverse anschauen, dass man sie auch dann vor Augen hat. Ich denke, das ist immer auch eine gute Möglichkeit. Dann weiß man, was habe ich gerade gesagt, wo sind wir eigentlich? Die Überschrift für mich habe ich so gewählt: Gott lässt dich niemals fallen. Ich bin wirklich überzeugt, dass Gott niemand fallen lässt. Es sei denn, er geht selber von ihm weg. Ich meine, tiefste Überzeugung. Gott lässt niemanden fallen. Das ist so eine bombastische Aussage. Und ich denke, der Psalm unterstreicht es auch. Gott lässt niemanden fallen. Und wir schauen uns die Verse an. Der erste Vers nach der Luther-Übersetzung. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wohin schaust du in deinem Leben? Also wenn du momentan auf die Politik schaust, glaube ich, ist trauriges. Was heißt momentan? Das ist eigentlich, man sieht die letzten Jahrzehnte, wie sich das Ganze abbaut. Aber gerade am Freitag natürlich nochmal besonders. Vergangenen Freitag die Abstimmung im Bundestag. Können wir uns auf Politiker verlassen, was Orientierung angeht, was Wegweisung angeht, was Hilfe angeht? Klar, zu einem bestimmten Maß schon, aber sind sie insgesamt verlässlich oder doch ein sehr schwankendes Fundament, wenn wir uns darauf stellen würden? Der Psalmist sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Das Interessante ist ja, das ist ein Lied, das das Volk Israel gesungen hat, als sie einmal im Jahr nach Jerusalem gezogen sind. Also einmal im Jahr sind sie nach Jerusalem gezogen, um Gott anzubeten, ihm Opfer zu bringen und Gemeinschaft zu haben. Also während des Weges singen die dieses Lied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Wie gesagt, die Frage ist ja, wie ist es bei uns? Worauf schauen wir? Auch während der Woche. Was ist das, wo wir glauben, was uns wirklich hilft, wenn wir traurig sind, wenn wir entmutigt sind, wenn wir gefühlsmäßige Mängel haben? Worauf schauen wir dann? Was machen wir dann damit? Glauben wir, dass Gott in jeder Zeit da auch wirklich einen Einfluss zu uns haben kann und uns begegnen kann? Also hier die Aussage, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Das Interessante ist ja auch, Berge stehen für Unterschiedliches im Alten Testament. Natürlich, wenn sie Richtung Jerusalem gehen, kann man sagen, okay, sie sehen dann das Panorama auch schon ein Stück um Jerusalem herum. Jerusalem ist ja auch schon ein bisschen auf dem Berg oben. Also sie sehen das. Und sie freuen sich daran, weil früher im Sinai hat sich Gott auf dem Berg offenbart. Aber Berge stehen auch für Götzenopferaltäre. Sie stehen auch für was ganz anderes, irdisches, Götzenopferaltäre. Und wenn ich so in unser Land reinschaue, jetzt gerade auch in Memmingen, die Esoterikmesse, immer mehr Menschen schauen auch gerade in die Esoterik rein. Wo sie denken, das kann ihnen helfen, das bringt sie weiter. Da geht es ja auch um Heilung, Befreiung und Hilfe. Alles wird angeboten. Ich habe das durchgelesen und dachte, ja gut, was die alles anbieten. Überwiegend würden wir das auch anbieten. Aber das, was Gott mit ihnen tun wird, er wird sie in der Freiheit führen. Und letztlich die Esoterik führt in der Abhängigkeit. Und letztlich von Gott weg. Also, die Berge können für ganz was anderes stehen. Und meine Frage auch noch mal an der Stelle, auf was schaust du? Übrigens, weltweit würden 2/3 sagen der Menschheit, sie sind religiös. Aber das heißt nun gar nicht, dass sie auf Gott schauen, dass sie den lebendigen Gott kennengelernt haben. 2/3, in Deutschland ist es natürlich und Europa anders, aber weltweit würden nach wie vor 2/3 sagen, sie sind religiös. Der Psalmist, der beantwortet es für sich. Und die Frage ist schon, wie der Hans-Peter heute gesagt hat, wie beantworten wir das? Wie beantworten wir das? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist es so? Glauben wir das? Wollen wir das? Mein Schwager und meine Schwägerin, Harald und Reni Klein, die haben diesen Vers, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, haben sie auf ein großes Brett, haben sie das reinbrannt und in ihr Wohnzimmer gestellt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Bekenntnis, was ihnen wichtig ist, was sie wollen, was sie treibt. Und viele oder einige von euch kennen sie ja. Momentan sind sie bei Tribe Mission und dort haben sie eigentlich ganz tolle Einsatzmöglichkeiten, auch immer wieder raus in die Mission. Und das ist für sie wichtig geworden, auch wie das Ganze dann in ihrem Leben stattgefunden hat und wie sie dorthin gekommen sind, kann man sagen, ja, Gott hat sie geführt. Dass sie auf Gott geschaut haben, das war das auch, wo er sie führen konnte, wo er sie leiten konnte. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ist das für uns so? Ich habe heute Nacht, ich wache ja meistens um 4:30 dann auf und dann gehe auch noch die Predigt durch und bete und so weiter und habe auch so überlegt, ist das so bei mir? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und habe dann gemerkt, ja, das ist das, was ich will. Meine Hilfe, die ist nicht jetzt von Menschen, soll die kommen. Auch wenn ich Erfüllung oder wenn ich Mängel habe, ich will nicht in erster Linie zu Menschen gehen, sondern zu Gott gehen. Meine Hilfe möchte ich total von ihm erwarten. Und dann habe ich ein bisschen zurückgeschaut und habe gemerkt, ja, Gott gibt es und hat es immer gegeben. Sei Gegenwart, sei Nähe, sei Kraft, sei Orientierung. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und das Interessante ist ja hier, meine Hilfe kommt nicht nur von so einem kleinen Männchen, sondern es ist begründet von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und im Psalm 123, Vers 1 wird beschrieben, zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Gott wird letztlich über allem das letzte Wort haben. An ihm kommt niemand vorbei. Er thront letztlich über allem. Wir sprechen hier nicht von einer Scheinfigur oder von jemand, der ein bisschen mehr Kraft hat als andere, sondern wir sprechen von dem Schöpfer Gott, der die Himmel und die Erde gemacht hat. Und dass wir uns immer wieder auch neu darauf einlassen und sagen, ja, wir glauben, dass Gott wirklich ein mächtiger Gott ist. Ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, der ganz viel erlebt hat, Tiefes, Schlimmes, aber auch der große Visionen von Gott bekommen hat. Und im Jesaja Kapitel 40 ab Vers 12 heißt es, wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel ausgespannt mit der Spanne? Und wer hat den Staub der Erde mit einem Maß erfasst? Und die Berge mit der Waage gewogen. Überlegt einmal der Himalaya, was der wohl wiegt. Mit der Waage gewogen. Welche Waage brauchst du dafür? Die Hügel mit der Waagschale. Und er spricht davon, dass es Gott ist, der das getan hat. Und dass Gott ihm das auch offenbart hat. Oder ein paar Verse weiter, Vers 15. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale. Siehe, Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer. Jetzt stellt ein Eimer vor und ein Tropfen. Das ist das Verhältnis, das sind Nationen für Gott. Und der Jesaja hat das wirklich geschaut. Der Jesaja hat ja, Jesaja 6, eine direkte Begegnung mit Gott gehabt. Er war im Himmel versetzt worden, und wo er Gott geschaut hat. Und er hat die ganze Herrlichkeit, die Größe Gottes gesehen und geschaut. Und ich glaube, dass Gott uns auch heute Morgen neu Glauben schenken will. Glauben an seine Größe. Glauben an das, dass er fähig ist, dein Leben wirklich zu tragen. Und dein Leben, dich selber zu tragen. Und dass er dich sieht, dass du nicht alleine bist. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann geht es weiter im Vers 3, wo es heißt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Das ist die Luther-Übersetzung. In der Elberfelder-Übersetzung lesen wir, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Oder die Hoffnung für alle. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Oder er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Ich bin nach wie vor überzeugt, total überzeugt, wenn jemand sich ganz fest an Gott macht, dann wird es geschehen. Das ist ja das, was das Volk bekennt. Das ist ja schon ein Bekenntnis, das ist eine Proklamation, wo das Volk singt, wo das Volk bekennt. Und ich denke gerade auch, je näher das Volk Israel nach Jerusalem gekommen ist, umso feierlicher, umso freudiger haben sie den ganzen Psalm bekannt. Und sind sie innerlich dankbar gewesen für das, wie sie Gott erlebt haben und was sie mit ihm alles erlebt haben. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Das habe ich, als ich das vorgelesen habe, auch im Krankenhaus, da habe ich richtig so aufatmen gemerkt. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Gerade wenn man älter wird, kann es auch sein, dass man immer wieder mit Ängsten und Sorgen, gerade auch in der Krankheitsphase, konfrontiert wird. Und du wirst ein Stück vielleicht unsicher. Ja, werde ich das schaffen? Werde ich an Gott dranbleiben? Das sind dann Fragen, die auch kommen können. Aber die können ja auch bei uns da sein im alltäglichen Leben. Aber ich erlebe es auch immer wieder bei einzelnen älteren Geschwistern, dass das eine große Frage wird. Und als ich, wie gesagt, als ich den Psalm vorgelesen habe, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Da ist so richtiges freudiges Aufatmen kommen. Er wird es nicht zulassen, dass du auch im hohen Alter oder in deinem Alltag jetzt, dass du fällst, dass du von ihm wegkommst. Das wird er nicht zulassen. Ich möchte auch noch mal sagen, was Hans-Peter gesagt hat. Wenn wir von Gott weg wollen, das ist unsere Entscheidung, aber Gott wird alles tun, dass er uns festhält in seiner Hand. Und er sagt ja im Johannes-Evangelium, nichts und niemand kann ihn aus seiner Hand reißen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Da gibt es keine Macht drüber. Das gibt es nicht. Wenn wir an Gott dranbleiben, wenn wir in seinem Wort bleiben, auch in der Gemeinschaft mit Geschwistern, das ist ein Schutzraum, dann kann niemand uns von ihm wegreißen. Die Umstände mögen toben, die Umstände mögen schwierig sein, die können für dich wirklich ganz schwierig sein. Und wir erleben das ja auch hier. Umstände können ganz schwierig sein, Lebenssituationen ganz belastend, sehr belastend. Aber du darfst wissen, Gott selber wird auf dich Acht geben. Er wird alles tun, dass du wirklich von ihm geschützt wirst. Er wird alles tun, dass du seine Kraft erfährst. Er wird alles tun, dass du seine Nähe erfährst. Er wird alles tun, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus selber betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört, dass das Vertrauen zu Gott nicht zerbrochen wird. Und ich denke, wir untereinander sollten auch immer wieder füreinander beten, wenn wir merken, dass da jemand wirklich in einer ganz schwierigen Lebenslage drin ist, dass wir beten, dass der Glaube standhält, dass das Vertrauen zu Gott nicht zerbrochen wird. Und natürlich, wo wir helfen können, auch helfen, auch unterstützen. Alexander der Große hat zu seinen Soldaten gesagt, ich wache, damit ihr schlafen könnt. Ich wache, damit ihr schlafen könnt. Hat er das wirklich immer geschafft? Er hat sie beruhigt. Beruhigungspille hat er damit. Er hat es sicher nicht immer geschafft. Aber er hat es auch ausgedrückt. Alexander der Große, ich wache, damit ihr schlafen könnt und morgen könnt ihr wieder richtig kämpfen. Da machen wir den Feind nieder. Das war natürlich was anderes. Sicherheit so sinnvoll. 333, die große Keilerei, kennt ihr schon, oder? Alexander der Große. Im Psalm 55, Vers 23 heißt es, wirf auf den Herrn deine Last oder Sorge. Wirf auf den Herrn deine Last bzw. deine Sorge und er wird dich erhalten. Und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Also an uns liegt es auch, Lasten loszuwerden. Sorgen können tatsächlich die Beziehung zu Gott erwürgen und verstellen und abbrechen lassen. Sorgen sind eine gefährliche Sache. Sorgen, Ängste, es ist wichtig, dass wir sie immer wieder neu zu Gott bringen. Auch Lebensängste oder Existenzängste oder vielleicht bist du gerade beruflich total unter Druck und du stehst unter Sorgen, unter Angst. Und du merkst eigentlich, du weißt gar nicht mehr, wo du die hinschmeißen sollst. Wirf das auf den Herrn. Immer wieder neu. Also ich werf viele Sorgen auf Gott. Viele Lasten, immer wieder. Das ist immer wieder notwendig. Wirklich Lasten, Sorgen, Ängste loszuwerden. Und wir haben hier eine ganz starke Zusage im Psalm, wie gesagt, 55, Vers 23. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Wenn du natürlich da drunter bleibst unter der Last und Sorge, dann wirst du natürlich hinfallen und du wirst es nicht mehr packen irgendwann. oder hast psychosomatische Probleme. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Das sind Zusagen, das sind Versprechen Gottes, des lebendigen Gottes. Und wir dürfen uns darauf stellen. Und es ist gut, wenn wir solche Verse laut lesen. Wenn wir Bibelworte laut zitieren, wird Glaube freigesetzt, Vertrauen. Wir predigen uns selber Römerbrief, wir predigen uns selber und Gott schenkt Glauben in sein Wort. Der Hintergrund von dem Psalmwort ist, dass David Hohn und Spott erlebt hat und dass er auch ganz tief belastet worden ist. Er hat viele Hasser gehabt, die ihm nachgestellt haben. Und der Hintergrund ist auch, dass ein Freund von ihm ihn verlassen hat und gegen ihn ist. Und das ist das Schlimmste gewesen für ihn. Die Hasser und die Spotter und die Gottlosen, das hat er alles nur verstanden. Aber dass der eigene Freund gegen ihn ist, und das hat er ja auch erlebt, auch sogar aus seinem eigenen Haus, eigener Sohn gegen ihn, das hat ihn tief getroffen. Und da hat er das, da in diesem Zusammenhang spricht er dieses Wort und muss sich selber sagen und sagt es den anderen: Wirf auf den Herrn deine Last, deine Sorge, und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Oder die Hanna im Alten Testament. Die Hanna ist viel gedemütigt worden. Die Hanna hat keine Kinder bekommen und ist von ihrem Mann sehr gedemütigt worden. Und sie hat viel geweint. Sie war oft im Tempel, hat geweint und hat dann auch ein Gelübde abgelegt. Und hat gesagt: Herr, wenn du mir ein Kind gibst, ich werde das Kind dir zur Verfügung stellen. Das ist der Samuel, der dann kommen ist. Sie hat tatsächlich nach einem Jahr hat sie ihr Kind bekommen, den Samuel. Und dann bricht die Hanna in Lobpreis aus, 1. Samuel 2, Vers 9, und verkündet: Die Füße seiner Frommen behütet er. Die hätte auch fallen können. Die hätte aufgeben können. Die hätte in Verbitterung einfach bleiben können und verbittert ihren Alltag leben. Aber dann sagt sie: Die Füße seiner Frommen, es ist Gott, die Füße seiner Frommen behütet er. Aber die Gottlosen kommen um in Finsternis, denn niemand ist stark aus eigener Kraft. Interessante Aussage. Denn niemand ist stark aus eigener Kraft. Es gibt immer Dinge, die dich irgendwann, die deine Kraft überfordern werden. Und sie sagt: Die Füße seiner Frommen behütet er. Das war ihr Lobpreis Gott gegenüber, ihr Ausdruck von Dankbarkeit, ihr Ausdruck von Bekenntnis, wie sie Gott erlebt hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Ist uns das eigentlich bewusst, dass Gott noch nie eingeschlafen ist? Also das ist für mich faszinierend. Millionen, Milliarden von Jahren, Gott hat nie mit einem Sekundenschlaf ein Problem gehabt. Er hat nie ein Nickerchen gemacht. Er ist nie eingeschlafen. Ich kann mir das natürlich in meinem Verstand nicht vorstellen. Aber es wird hier ausgesagt: Gott schläft niemals. Du brauchst nicht denken, wenn irgendwann in der Nacht zu Gott kommst, ja, musst du anklopfen, dass du ihn aufwächst. Ja, ne, kann man ja denken, wir müssen ja schlafen, sonst würden wir sterben. Das ist ja eine beliebte Foltermethode, keinen Schlaf geben. Irgendwann drehst du durch. Gott schläft niemals, machen wir uns das bewusst. Gott schläft niemals, Gott schlummert niemals und Gott hat keinen Sekundenschlaf. Das heißt, er ist immer 100% wach. 100% aufmerksam, 100% da. Das ist sowas Gigantisches. Also mich fasziniert das total. Und das macht mich auch froh, dass ich sage, ich kann zu jeder Zeit mit Gott reden. Wie gesagt, ich brauche ihn nicht aufwecken. Oder manche hätten vielleicht Angst, dass sie ihn aufwecken. Da brauchst du dich nicht zurückhalten. Der schläft nicht einmal, also du kannst ihn gar nicht aufwecken. Und das drückt natürlich auch was aus. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert nicht. Er ist immer für dich da. Er ist wirklich da. Die Bibel sagt im Johannesevangelium Kapitel 14, dass der Heilige Geist in unser Herz gekommen ist und mit ihm auch der Vater und der Sohn. Oder im Galater 4, Vers 6, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt. Er wohnt in dir. Der Heilige Geist ist dir näher als dein große Zeh. Überleg dir mal. Der Heilige Geist ist deinem Kopf näher als deine große Zehe. Er wohnt in deinem Herzen. Er geht nur dann raus, wenn du permanent in Sünde bleibst. Dann muss er irgendwann gehen. Das ist klar. Aber dass wir das weiter von Gefühlen abhängig machen, heute habe ich ein gutes Gefühl, ist er da, und am nächsten Tag habe ich kein Gefühl, ist der Heilige Geist weg. Das ist nicht so. Das sage ich immer wieder. Ich weiß, ich sage es auch hier oft. Aber das ist ganz oft, dass wir den Heiligen Geist von unseren Gefühlen abhängig machen. Wenn wir ihn aufgenommen haben, wenn wir Bekehrung erlebt haben, eine neue Geburt, ist der Heilige Geist eingezogen. Und der will auch, dass er sich bei dir wohlfühlt. Und ich finde, wir sollten ihm auch ein gutes Zuhause geben. Wir sollten dankbar sein, dass er da ist. Wir sollten dankbar sein, dass der Vater und der Sohn mit ihm da ist. Die Bibel spricht ja auch, dass sie letztlich, wie gesagt, Johannes 14, mit ihm mit da sind. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Oder Hoffnung für alle. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Gott selbst, der Herr, behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Gott selber will das sein. Gott selber behütet, er schaut auf dich, kümmert sich um dich, er bemüht sich um dich, behütet dich. Das sehen wir ja im Neuen Testament bei Jesus als der gute Hirte. Der ist der Schatten über deiner rechten Hand. Er möchte wirklich immer da sein. Der Schatten geht ja letztlich immer mit. Er möchte immer da sein. An uns liegt es letztlich, ob wir das in Anspruch nehmen, ob wir uns das bewusst machen, dass er wirklich immer da ist und dass er uns behüten will und dass er auf uns Acht geben will, unser Schutz sein will. Dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts, da ist viel grübelt worden. Was heißt es genau? Geht es nur um einen Sonnenstich? Und also am Tag, wenn die Sonnenglut kommt, ein Sonnenstich, oder in der Nacht, wenn halt Vollmond ist, dass da manche Probleme haben. Die Vollmondphasen sind ja nach wie vor ein heißes Thema in der Esoterik. Auch es wird nach wie vor, es gibt ja Mondkalender, und da wird gesagt, wann du aussehen sollst, und ganz viele Dinge werden da ausgesagt, und wann man dich operieren soll und. Also wir haben das mal mitgekriegt, mein Bruder und ich, dass jemand zu uns kommen ist und hat uns das alles so aufzählt, auf was wir Acht geben müssten mit auf dem Mond. Und damals, wir sind gerade frisch gläubig gewesen und haben gedacht, das ist aber komisch, wenn wir uns da unter all die Gesetze drunter stellen sollen, alles, das soll man glauben. Und das tun viele, ganz viele glauben das, ganz viele glauben, richten ihr Leben nach Mondphasen aus. Und die Bibel macht uns ganz klar deutlich, dass die Gestirne keinen Einfluss auf uns haben. Das ist eine wichtige Aussage. Die Gestirne haben keinen Einfluss. Sonne und Mond, das hat keinen Einfluss auf dich. Du bist befreit davon. Du bist befreit davon. Du musst jetzt ständig sagen, oh, jetzt ist bald Vollmond, was wird da alles sein? Dann schmeißt die Gedanken raus. Natürlich schlafen manche schlechter, weil es heller ist. Mei, der eine schläft halt nicht so gut, wenn es heller ist. Dann mach halt dein Rollhaar gescheit zu. Also meine Frau ist auch eher empfindlich, wenn es heller ist, schläft sie auch nicht so gut. Mach halt der Rollhaar mehr zu. Also ist ganz wichtig, die Gestirne, das ist hier deutlich. Das Licht des Tages, die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts, sie haben keinen Einfluss mehr auf dich. Und geh nicht auf so Mondkalender und was weiß ich alles, das wird dich in eine neue Abhängigkeit bringen. Sonne und Mond hat in der Esoterik eine große Bedeutung, habe ich vorher schon gesagt. Die haben natürlich eine große Bedeutung. Da wird sehr viel, dein ganzes Leben dann auch mehr oder weniger ausgerichtet. Und das führt dich in die Enge, das führt dich in eine Abhängigkeit. Es gibt keine Befreiung. Gott will das Schatten, er will dir ganz nah sein. Das Schatten über deiner rechten Hand, er will dir einfach ganz nah sein. Das heißt es für mich. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei Versen. Oh. Sind die gar nicht mal drauf bei dir? Okay. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Natürlich gibt es genug Übel. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele, das heißt dein Leben. Er will auf dein Leben Acht geben. Er will auf deine Umstände Acht geben. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. In den 8 Versen kommt 6-mal das Wort, oder die Wörter kommen vor, hüten, Hüter, bewahren. Die Worte sind die primären Worte. Der Herr will dich wirklich behüten und dein Hüter sein. Und er will dich vor dem Übel bewahren. Er möchte, dass du im Leben Siege erringst mit ihm zusammen. Und nicht ständig denkst, du bist irgendwo ein Loser und du kriegst nichts auf die Reihe. Das ist nicht sein Ziel. Das ist nicht sein Ziel. Sondern er möchte dir auch viel Übel abhalten. Wenn wir mit ihm leben, natürlich haben wir große Herausforderungen, aber um des Evangeliums willen in der Regel. Oder wenn es persönliche im näheren Umfeld Krankheiten und schwierige Ehesituationen sind. Natürlich ist das was, was uns sehr belasten kann und wird. Aber Gott möchte uns auch viel abhalten. Ich bin überzeugt, dass Gott ganz viel von deinem Leben schon abgehalten hat. Ganz viel weggenommen hat, was auf dich zukommen wäre. Und er möchte, und das sagt er, der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Niemand ist so sicher wie derjenige, dessen einzige Hoffnung der Herr ist, habe ich geschrieben. Niemand, geistlich, niemand ist so sicher wie diejenige, dessen einzige Hoffnung der Herr ist. Gott allein kann deine Seele, dein Leben vor dem Verderben bewahren. Und das glaube ich. Das glaube ich, dass Gott in der Lage ist und es will und tut. Paulus schreibt im Neuen Testament an den Timotheus, er ist gerade im Gefängnis und weiß, okay, das ist nicht mehr sicher, ob ich da rauskomme. Es kann sein, dass ich als Märtyrer starb. Das kann auch passieren. Aber müsst ihr mal zuhören, was er schreibt. Er schreibt da an Timotheus im Vers 18, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Der weiß, dass er wahrscheinlich als Märtyrer stirbt, aber er sieht die Rettung noch ganz anders. Er sagt, der Herr, der weiß es, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Und man kann es auch anders übersetzen, er wird mich für sein himmlisches Reich bewahren. Wow. Da habe ich eigentlich am meisten Muffe, wenn ich in so eine Martyriumssituation reinkommen würde, ob ich da Glauben hätte, ob ich da an Gott dranbleibe. Aber der Paulus gibt mir Mut. Der Paulus gibt mir Mut, dass es Gottes Sache ist. Er hat sich nicht auf sich und seinen Mut verlassen, sondern er hat gesagt, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Da bin ich wieder überzeugt. dass wenn wir uns auf Gott verlassen, der wird uns Mut geben. Und die ganzen Berichte, auch jetzt von Märtyrer oder vom Nahen Osten, wir sehen, wie stark sie Gotteserfahrungen machen, wo sie vorher vielleicht ganz ängstliche Nachfolger waren. Und je mehr sie sich da gesagt haben, Herr, es geht, ich will mich total einfach an dir festmachen, hilf mir. Ich bin Schisserchen. Niemand von uns will doch geschlagen werden oder irgendwas, oder? Oder macht das gern und sagt, schlagen wir mal ein paar runter. Will doch keiner. Niemand will Leid erleben, ist doch so. Aber Gott sagt, wenn die Situation kommen sollte, die muss nicht sein, dann werde ich da sein. Dann werde ich dich hindurch retten. Und das ist für mich eine ganz starke Aussage. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behütet deine Seele. Er behütet uns vor vielem Übel. Aber er wird uns auch im Übel hindurch retten. Das sind zwei Dinge für mich. Das hängt mit seinem Königsein zusammen, wie ich am Anfang gesagt habe, mit der Größe Gottes hängt es zusammen, dass er in der Lage ist. Ich möchte uns im Psalm 97, 1 den Vers vorlesen, der Herr ist König. Er will es nicht nur sein, er ist es. Psalm 97, Vers 1, der Herr ist König und im Vers 10 heißt es, er bewahrt die Seelen seiner Frommen, aus der Hand der Gottlosen errettet er sie. Licht ist dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten im Herrn, und preist seinen heiligen Namen. Manchmal wird er uns herausretten, der Paulus ist manchmal herauskommen, und manche werden als Märtyrer sterben, das wird beides sein können. Aber Gott sagt, in beidem bin ich voll da. Und er ist da und er wird hindurch retten. Er bewahrt die Seele seiner Frommen. Es ist ihm ein ganz hohes Anliegen. Das ist doch logisch. Gott will seine Kinder nicht dem Feind übergeben. Er will dich nicht dem Feind übergeben. Überhaupt nicht. Er wird alles tun, um dir beizustehen und dich auch zu stärken. Und drum, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Der Herr macht es. Von nun an bis in Ewigkeit. Und wir können da vom 5. Mose 28, Vers 6 lesen, weil da gibt der Mose dem Volk Segen und Fluch weiter, wo es dann heißt, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du sein bei deinem Ausgang. Und das hängt mit der Beziehung zu Gott zusammen. Gesegnet wirst du sein. Und Gott will dich segnen, bei deinem Ausgang, auch beim normalen, wenn du rausgehst aus deiner Tür und wenn du reingehst. Er will dich segnen. Gesegnet wirst du sein. Also, ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass wir auf Gott schauen und uns an ihm festmachen. Ich würde euch auch raten, den Psalm 121 auswendig zu lernen. Das sind 8 Verse, shit viel. Ich sage immer, ein paar Psalmen muss man auswendig können. Psalm 23, Psalm 121, Psalm 1, wenn er geht, und natürlich den Psalm 91, wenn es geht, weil der hat natürlich auch wahnsinnig starke Aussagen. Und wenn wir die Psalmen so wirklich aussprechen, ich mache das immer wieder, ich merke, was der Gott Glauben freisetzt. Es ist gut, wenn wir die auswendig können auch. Und wenn wir sie laut sprechen, auch am Tisch, wenn wir mal im Psalm beten laut, mit den Kindern, dass sie es mitkriegen oder das Vaterunser beten, weil da auch Kraft ist im Schluss. Denn dein ist das Reich und die Kraft ist Finale, das ist für mich immer das Höchste. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So sei es. Lasst uns aufstehen. Ich möchte einfach da Gelegenheit geben, ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, wenn jemand da in einem schwierigen Situation drin ist, wo er merkt, dass der Glaube wirklich sehr, sehr angegriffen ist oder wo du in einer starken Belastung bist. Ihr könnt gern die Augen zumachen und wer da merkt, da will er Gebet. Ich werde dann sagen, ihr könnt eure Hand heben und ich werde für euch beten. Und dann gehen wir weiter in Lobpreis. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für den Psalm 121. Das sind Aussagen, Proklamationen über dich. Und das Volk Israel und viele haben das erlebt. Vielen Dank. Vater, ich bete jetzt um Mut für diejenigen, die in einer schwierigen Situation sind, dass sie sich ganz neu vielleicht wieder an dich wenden, alle Lasten, alles bei dir ablegen, auch alle Fragen, alle unbeantworteten Fragen bei dir ablegen, alle Verletzungen bei dir ablegen. Halleluja. Könnt ihr jetzt überlegen, wo das jemand betrifft, und dann werde ich zum Gebet aufrufen.